Fußball hautnah vom Wochenende.
Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von unserem Nachschuss. Und den Gast, den habe ich diesmal schon geteasert, bereits letzte Woche, dass er jetzt so eine Prominenz annimmt am heutigen Tag. Das habe ich bis dato noch nicht gewusst und dafür war er ja schließlich auch selber verantwortlich. Aber dazu kommen wir gleich. Herzlich willkommen, Christian Beyer, oder besser gesagt Cristiano Beyer. Unter dem Namen bist du ja mehr bekannt sogar noch, hier im Nachschuss. Und natürlich hast du jetzt die Möglichkeit, dich trotzdem nochmal kurz selber vorzustellen.
Besten Dank für deine Worte, Ronny. Christian Beyer mein Name, aktuell Trainer beim SV Großkümmer in der Landesklasse. Und dem Fußball schon seit 30 Jahren treu. Ja, du hattest kurz den Namen angeteasert. Cristiano, das stammt noch aus der Jugendzeit. Das ist damals so ein Stück weit rausgekommen, beziehungsweise hatte, glaube ich, der Danik Mitschenko dafür Sorge getragen, dass sich das etabliert hat. Und ich freue mich heute einfach auf die gemeinsamen Minuten, auf das gemeinsame Gespräch und bin gespannt, wo die Reise hingeht.
Ja, Christian, da hast du ja am Wochenende für ordentlich Furore gesorgt. Heute beim Musste-Machen-Podcast vom Fußballverband Sachsen-Anhalt. Gerne mal reinhören bei 1:40, gleich am Anfang. Sprechen Stefan Michme und Danny Piele über eine seltsame Situation an. Nämlich hast du Toni Oberkersch eingewechselt, ich glaube nach knapp über 70 Minuten, um ihn dann wieder auszuwechseln, um dann dich selber einzuwechseln und noch ein Tor vorzubereiten. Das hat natürlich für viel, viel Gelächter und für viel Unken gesorgt. Jetzt hast du die Chance, beim Nachschuss Aufklärungsarbeit zu leisten. Wie kam es dazu?
Okay, dann versuchen wir mal, die Aufklärung irgendwo zu liefern. Schlussendlich Leistungsprinzip. Ja, die Leistung von Toni hat mir absolut nicht gepasst. Deswegen musste ich ihn auswechseln. Spaß beiseite. Natürlich nicht. Wir waren natürlich mit einem dezimierten Kader jetzt am Wochenende unterwegs, sodass ich mich als Auswechselspieler mit auf der Bank gesetzt habe. Was ganz klar auch nicht mehr mein Ziel ist, ja, Spieler zu sein. Dafür hat man eine Mannschaft, die man jetzt trainiert, wofür man dann auch Sorge trägt. Und ja, die Situation hat es einfach erfordert, dass ich dort diesen Schritt gehen musste, mich wieder einwechseln musste, aber zuvor den Toni gebracht habe und auch schon vor der Einwechslung ihm das Signal mitgegeben habe, Toni, pass auf, es wird wahrscheinlich so kommen, dass ich dich dann kurz vorm Schlusspfiff wieder auswechseln muss. Ja, einfach dahingehend. Das Spiel war relativ hektisch. Wir hatten 2-1 geführt, wollten natürlich den Sieg über die Zeit bringen. Und deswegen war mein Wechsel an sich nur als ein reiner Zeitwechsel vorgesehen. Ja, kurz vor Schluss vielleicht auch nochmal vor der Abwehr ein bisschen Ruhe und Stabilität reinzubringen. Dass sich das dann natürlich noch mit einem Assist ausgeufert hat. Das sind so die Geschichten, die der Fußball schreibt.
Ja, eine große Geschichte. Und liebe Grüße an Toni Oberkersch. Ich glaube, er hört den Podcast auch regelmäßig. Tolle Story und zu Großkrimmer werden wir natürlich nachher noch ausführlich kommen. Wir wollen wie immer erstmal schauen in die Burgenlandspiele, die diese Woche so passiert sind. Und da gab es am Samstag in der Verbandsliga ganz, ganz viel zu feiern. Nämlich der LSC Weißenfels gewinnt sein Heimspiel gegen Bernburg, macht damit den Deckel auf den Aufstieg in die Oberliga. Sekt ist geflossen. Eine große Feier in Leipzig, glaube ich, war zu sehen in Social Media. Da haben sie, glaube ich, richtig ihn abgebissen. Christian, wir sind beide aus dem Stall. Erster FC Weißenfels damals, haben da den Nachwuchs durchlaufen, haben auch die ersten Sporen im Männerbereich dort mitnehmen dürfen. Wie schaust du auf den LSC und was bedeutet dieser Aufstieg jetzt für Weißenfels in die Oberliga?
Ja, vorab natürlich erstmal die besten Glückwünsche zu der hervorragenden Leistung. Ich denke, da in der Verbandsliga sich so eindrucksvoll durchzusetzen, das zeugt schon von enormer Qualität. Ja, vor allem auch mit diesem Hinblick, dass im Sommer der Trainer gewechselt wurde, mit den beiden jungen Trainern jetzt irgendwo agiert wird. Und also allerhöchsten Respekt, was da an den Tag gelegt wird. Ja, auch mit welcher doch schon Dominanz die Liga irgendwo bestritten wird. Deswegen ganz großes Kino und beste Glückwünsche und natürlich auch im Blick auf die neue Saison maximale Erfolge, sodass der Klassenhalt dann auch das Ziel sein muss, wenn man sich das über die letzten Jahre schon so gut erarbeitet hat. Auf der anderen Seite schaut man natürlich immer wieder zum SSC Weißenfels, egal ob das die erste, zweite, dritte ist, ob es die Jugend ist. Man hat da einfach die Verbindung. Ja? Man hat da einen sehr, sehr großen Teil seiner fußballerischen Ausbildung genossen. Und von daher ist das immer ein Verein, der einem irgendwo mit am Herzen liegt.
Ja, du hast ja auch, wie gesagt, beim ersten FC Weißenfels damals deine ersten Schritte gemacht. War dann ähnlich wie bei mir. Wir haben dann beide den Weg weggesucht, aufgrund, ich würde schon sagen, auch ein bisschen mangelnder Perspektive. Denkst du schon, dass beim SSC dazu ein bisschen Umdenken passiert ist oder siehst du trotzdem noch Parallelen zur Vergangenheit?
Nein, unbedingt. Also ich sehe das absolut so, dass da ein Umdenken stattgefunden hat, wie du schon gesagt hast. In den Jahren, als wir da als 17-, 18-Jähriger irgendwo in den Männerbereich reingestoßen sind, sicherlich haben wir auch unsere Spiele in der Landesliga bekommen. Aber braucht man gar nicht weit denken. Da waren halt Spieler wie Miroslav Hristian, Peter Krivan, ja, die dann aus der Tschechei extra hergekommen sind, um die Spiele zu bestreiten. Ich glaube, da war ganz klar der Fokus anders gerichtet als jetzt, wo man irgendwo auf regionale Spieler setzt. Und ich glaube, das ist auch der absolut richtige Weg, dass man da auch junge, talentierte Spieler fördert, ja, die dann einfach irgendwo einen Bezug haben, auch zu dieser Region.
Ja, also nochmal Glückwunsch an Max Oha und Martin Sichting. Ich habe es auch schon per WhatsApp geschrieben. Ja, Riesenleistung von den beiden auch als junges Trainerteam diesen großen Erfolg zu landen. Das ist schon absolut respektabel. Ja, guck mal in die Landesliga, Christian. Dort gab es zwei Ergebnisse aus Burgenlands Sicht und zwar Turbine Halle und Zeitz trennen sich 0 zu 0. Wir haben es schon viel thematisiert in den letzten Wochen. Zeitz, ja, so zwischen gut und böse, hat die Saison jetzt bald rumgekriegt. Die ersten Gerüchte, die kursieren schon so ein bisschen. Also André Susulja wird da immer wieder mal genannt vom SSC Weißenfels. Und weitere Spieler aus dem Umland, auch aus Meuselwitz, sollen wir wohl was bekommen. Denkst du, dass Zeitz da jetzt sagen wird, okay, jetzt aber nächstes Jahr, Mai Kunze, wollen wir es dann schon mal wissen?
Also ich denke ganz klar, dass da irgendwo der Weg gehen wird Richtung Verbandsliga, ja, zumal man ja letztes Jahr dann auch relativ knapp gescheitert ist. Natürlich jetzt im Sommer nochmal nachlegen musste mit externen Spielern. Ich glaube auch, das ist nicht der Weg, den Zeitz gehen möchte. Von daher bin ich fest davon überzeugt, dass sie jetzt im Sommer wieder mehr regionale Spieler ja, an Land ziehen werden, um dann einfach das Ziel zu haben, in den oberen Tabellenregionen sich zu bewegen, um natürlich auch um den Aufstieg mitspielen zu können. Ja, und ich glaube, mit der ganzen Anlage, mit dem ganzen Know-how, was dahinter steckt, auch vom Mike, gehört der Verein in die Verbandsliga. Das denke ich, muss man auch klar sagen.
Es ist natürlich so in der Landesliga, ich weiß nicht, wie du das einschätzt. Man hat wirklich das Gefühl, wenn man die Ergebnisse so Woche für Woche liest, da kann wirklich jeder jeden schlagen, ja. Wenn man sieht, Reppichau 5 Niederlagen auch, Gräfenhainichen auch 5 Niederlagen, Germania 03 sogar 8 Niederlagen als Dritter. Da sieht man schon, dass so eine Konstanz über so eine Saison dann absolut entscheidend sein kann am Ende, ja.
Definitiv, das ist enorm wichtig. Je konstanter eine Mannschaft ist, je besser sie miteinander harmoniert, desto erfolgreicher wirst du unterm Strich auch. Und wo ich aber absolut fasziniert bin von der Landesliga Süd, das sind ja kaum Spieltage dabei, wo dann auch mal ja, standesgemäße Ergebnisse von 2-1, 3-0, im Gegenteil, da sind teilweise Ergebnisse 5-0, 6-0, 7-0, 8-0. Und da geht es nicht darum, spielt der Erste gegen den Letzten, sondern irgendwo Tabellenplatz 5 gegen 6. Also das ist eine Liga, die absolut torreich ist und von daher auch sehr spannend anzuschauen.
Ja, weniger spannend ist es aktuell für den SC Naumburg oder weniger schön, sagen wir mal so. Denn die haben ihr Spiel gegen den Spitzenreiter, gegen die SG 1948 Reppichau mit 0 zu 5 auswärts verloren. Doch am Sonntag kam es noch dicker, denn Brachstedt, die bis dato auch noch unterm Strich standen, glaube ich, oder knapp drüber, gewann auch noch gegen Bennstedt 3 zu 2 auswärts. Sodass es nun so ist, dass Naumburg auf Kemberg und Brachstedt sowie Piesteritz jetzt schon 4 Punkte Rückstand hat und auf Zerbst 2 Punkte. Es sind noch 4 Spiele für Naumburg, wo es allerdings auch noch gegen Gräfenhainichen und gegen Farnstedt geht, also gegen zwei Top-4-Teams. Man hat auch noch Liesgau. Ja, Cristiano, wie sieht's aus? Also, ich glaube, ein Sieg reicht auf keinen Fall.
Bin ich vollkommen bei dir. Also ein Sieg wird nicht reichen. Du sagtest schon, Gräfenhainichen und Fernstedt sind die nächsten beiden Gegner und da entscheidet sich in meiner Sicht. Ja, wenn du da irgendwo federn lässt, wenn du da mit schlechten Ergebnissen aus den Spielen rauskommst, du hast zwar schlussendlich noch Zerbst und Liesgau, deine direkten Konkurrenten um den Abstieg vor der Brust, aber wenn die Kluft zu groß wird, ist es nahezu utopisch. Ja, auf der anderen Seite drücke ich natürlich auch aus Sicht vom SV Großkrimmer, dem SC Naumburg, die Daumen, dass sie die Klasse halten. Wird es für uns nächstes Jahr ein bisschen einfacher machen, aber wie gesagt, sie müssen definitiv aus den nächsten beiden Spielen was Zählbares mitnehmen, um dann irgendwo gewisse Endspiele gegen Zerbst und Liesgau zu haben.
Jetzt ist Naumburg ja ein Standort, zwei Vereine, die sich gebündelt haben zum SC. Das war damals der Naumburger BC und Naumburg 05, mit dem wir ja beide auch als Spieler Berührung hatten. Ist eine recht große Stadt, wenn man jetzt mal mit Weißenfels ein bisschen vergleicht, auch mit Zeitz so ein bisschen, ja. Wirkt das Konstrukt in Naumburg in den letzten Jahren eigentlich immer schon recht fragil? Was denkst du, woran das so ein bisschen liegt? Ist das so ein bisschen mangelnde Identifikation? Sind da noch vielleicht alte Hahnenkämpfe zu kämpfen? Auch im Vorstand ist da eine fehlende Struktur vielleicht der Grund dafür, dass es in Naumburg letztendlich nicht für die Landesligaspitze oder gar Verbandsliga reicht, was ja immer der Traum ist von Naumburg.
Das kann natürlich Schluss aus von allem was dabei sein, aber aus der Ferne betrachtet ist es natürlich sehr schwierig, da zu sagen, ist da im Vorstand irgendwo, dass man nicht richtig zusammengewachsen ist oder dass vielleicht eine Spielidee nicht zur Mannschaft passt, weil wenn man sich rein die Mannschaft vom Kader her anschaut, da ist da ordentlich Potenzial drin, ja, da sind Spieler dabei, die sicherlich nicht nur Landesliga-Niveau haben, deswegen verwundert es mich umso mehr, dass Naumburg da jetzt um den Abstieg spielen muss, weil einfach viel mehr Grundlage da ist. Ja, sie haben einen riesen Fundus eigentlich in der Nachwuchsarbeit, wo man dann auch in den nächsten Jahren profitieren könnte. Schwierig, ja, irgendwo da den richtigen Grund zu finden. Ja, ist es vielleicht das, was wir vorhin sagten, dass eine Mannschaft nicht richtig harmoniert. Ja, weil wenn man sich gewisse Ergebnisse von Naumburg anschaut, ja, sie haben ja auch schon teilweise 7-8-0 gegen Mannschaften gewonnen, ja, mit relativ vielen Toren. Kriegen wir im Umkehrschluss aber selbst auch wieder sehr viele Gegentore. Und das spricht so ein bisschen für eine gewisse Disharmonie. Und ja, schwierig. Also da richtige Gründe zu finden, da bin ich leider zu weit weg. Aber aus der Ferne betrachtet, muss da irgendwo was im Argen sein.
Ja, gehen wir in die Landesklasse. Dort hast du ja schon angekündigt, dass ihr am Freitag das Spiel 3:1 gegen BSC 99 Laucha gewonnen habt. Vielleicht kannst du kurz eine Einschätzung erstmal nur rein zum Spiel geben. Laucha immer ein unbequemer Gegner, ja. Zu Hause ist er allerdings auch sehr, sehr heimstark. Was denkst du, war es ein Spiel, was verdient am Ende auf eurer Seite schlug?
Ich sag mal so, also ist jetzt nicht unverdient gewonnen, aber wir kennen alle das Spiel von Laucha und sie haben mich an dem Tage wirklich komplett überrascht. Ja, wir kennen ja eigentlich alle Laucha als relativ tiefstehende kämpferische Mannschaft. Und tatsächlich hat man uns zu Hause mit drei Stürmern angelaufen, hat uns da wenig Luft gelassen im Spielaufbau, worauf wir uns mehr fokussieren jetzt seit der Rückrunde, dass wir auch viel mehr Ballbesitzphasen haben. Wirklich Hut ab, also die haben uns da Riesenprobleme in dem Sinne bereitet. Wir haben es aber auch hervorragend gelöst, sodass wir Laucha nicht hohe Ballgewinne zulassen konnten. Und am Ende des Tages, nach dem 2-0, nach der 2-0-Führung, machen wir natürlich nochmal so einen kleinen Bock, wo der Bote dann nochmal zum 2-1 verkürzen kann. Dann wird das Spiel hektisch. Und das ist dann auch so ein Spiel, was Laucha aktuell oder allgemein liegt. Ja, ein hektisches Spiel, ein kämpferisches Spiel, ein unkontrolliertes Spiel. Das sind eher Faktoren, die Laucha zugutekommen.
Definitiv bin ich voll bei dir in deiner Einschätzung. Und auch sehr überrascht, dass Laucha da früh anläuft. Diese Überraschung, die hatte ich auch am Mittwoch, aber dazu kommen wir ja nachher noch. Gonnertal gegen Großgorbeta 1:8. Natürlich wieder ein sehr, sehr deutliches Ergebnis. Großgorbeta macht damit den Kampf um Platz 3 nochmal richtig spannend. Da tummeln sich ja drei Burgenland-Teams, die um Platz 3 kämpfen. Gonnertal, letzte Woche hat es schon Erich Hütte gesagt, nicht konkurrenzfähig. 0 Punkte. 7:93 Tore, auch trotzdem Respekt, dass man sich Woche für Woche immer wieder den Spielen auch stellt und vollzählig da erscheint, ja. Gibt es ja andere Beispiele, ja.
100%. Also Kanada, wirklich allergrößten Respekt, dass da wirklich jede Woche angetreten wird. Ich glaube, bis auf ein einziges Spiel, wo auch, glaube ich, ein plausibler Grund dahinter stand, als sie in Freiburg nicht angetreten sind. Wirklich, also dass die da jede Woche, egal wohin es geht, hinfahren und sich am Ende des Tages irgendwo eine Reise abholen mit relativ vielen Gegentoren. Das musst du auch erstmal als Mannschaft durchlaufen, so eine Phase, und vor allem da auch irgendwo zusammenhalten. Von daher allergrößten Respekt, aber konkurrenzfähig. Ich will mich da nicht zu weit aus dem Fenster hängen. Wir haben das letzte Spiel zu Hause noch gegen Konnertal. Von daher halte ich da jetzt relativ erstmal noch die Füße still.
Das ist ein sehr, sehr schlauer Move. Ja, FC RSK Freiburg gegen Wacker Wengelsdorf 2:2. Ich habe das Spiel auch vorm Spiel 1:1 getippt im Naumburger Tageblatt, weil ich mich nicht entscheiden konnte, wem ich den Sieg da jetzt eher zuspreche. Am Ende ist es dann auch ein Unentschieden geworden. Freiburg wieder mit Stefan Lewald unter anderem, der auch wieder aufgelaufen ist, Christian Lewald auch. Heißt, Besetzungsproblematiken gab es da so ein bisschen auf Freiburger Seite. In Wengelsdorf ist die letzten Wochen auch recht knapp geworden. Unter anderem Uwe Becker auch wieder auf der Bank. Wie schätzt du beide Teams ein?
Also von Freiburg bin ich nach wie vor positiv begeistert, was die da in den letzten Jahren mit aufgebaut haben, sowohl personell auch strukturell. Spielen einen guten Fußball, einen ansehnlichen Fußball. Da macht auch Ronny eine wirklich sehr, sehr gute Arbeit. Hat auch eine tolle Truppe, ja, mit den ganzen jungen Burschen, die jetzt dazu bekommen hat, zusammen. Von daher denke ich schon, dass da auch die Reise von Freiburg noch nicht zu Ende ist. Im Gegenteil, ich denke, da ist in den nächsten 1, 2, 3 Jahren, wenn sie so konstant zusammenbleiben, auch noch einiges mit drin. Was mich natürlich ein bisschen erstaunt, ist dann, wenn man sich mal die reine Rückrundentabelle anschaut, dass Freiburg dann halt nur Zehnter ist. Ja, also von der Wahrnehmung her sind sie da deutlich besser unterwegs. Und Wengelsdorf, ich denke auch, der Steffen macht da auch eine sehr gute Arbeit. Ja. Ich bin da auch mal gespannt, nachdem er das auch schon ein bisschen angeteasert hat, dass im Sommer einige Neuzugänge kommen werden, wo da auch die Reise hingeht. Wenn man bedenkt, vor 3, 4 Jahren war Wengelsdorf sportlich abgestiegen. Ja, als wir mit Burgwerm dann noch zurückgezogen haben, durfte Wengelsdorf in der Liga bleiben. Und was sie dann daraus entwickelt haben, zu einer sehr konstanten, doch schon irgendwo Top-5-Mannschaft in der Landesklasse, auch da wirklich größten Respekt. Aus so einem Rückschlag von eigentlichen sportlichen Abstieg bis hin zu Top-5, hervorragend. Von daher schätze ich beide Mannschaften absolut stark ein.
Ja, in der Vergangenheit hast du auch in Rot-Weiß, nämlich beim SV Rot-Weiß-Weißenfels, hast du ja auch ein paar Spuren hinterlassen. Die haben 0:3 gegen Oberöpplingen verloren zu Hause. Ja, und die Berg- und Talfahrt von Rot-Weiß setzt sich so ein bisschen fort, auch wenn sie in der Rückrunde schon etwas stabiler waren. Sind in der Rückrundentabelle Vierter mit 16 Punkten, haben da allerdings noch ein Spiel mehr auf der Uhr. 5 Siege, 4 Niederlagen, ein Unentschieden in der Rückrunde. Ja, Rot-Weiß, ein bisschen so eine kleine Wundertüte der Liga, finde ich.
Unbedingt. Wir hatten sie ja auch zu Hause 6:1 geschlagen, was für mich überhaupt gar nicht greifbar war, dass wir so ein Ergebnis prinzipiell gegen Rot-Weiß erzielen, weil sie aus meiner Sicht eine wahnsinnig, die da absolut spielstark ist. Was vielleicht ein Stück weit fehlen könnte, um diese Konstanz reinzubringen, um einfach diese, ja, Schwankungen zwischen Sieg und Niederlage zu minimieren, ist vielleicht eine gewisse Erfahrung, ja, dass man die jungen Spieler noch ein bisschen mehr führen könnte, ein bisschen mehr leiten könnte. Das könnte, denke ich, helfen.
Ja, definitiv. Das haben wir ja auch die letzten Wochen mal schon ein bisschen thematisiert. Und ich glaube, da wird Lars Marquardt bestimmt dran arbeiten, dass da was passiert im nächsten Sommer. So, Kreisoberliga. Da gab es am Mittwoch ein Spiel vom SV Grün-Weiß-Langendorf gegen Baumersroda. 5:2. Deutliche Auswärtsniederlage. Ich musste auch wieder selber ran, aufgrund dessen, dass einige Spieler von mir auf Männertagswochenende gefahren sind. Oh. Ich habe Langendorf, also ich muss ganz ehrlich sagen, Langendorf hat mich ein bisschen ausgecoacht. Das muss ich ehrlich zugeben. Die haben wirklich früh drauf gepresst, damit habe ich jetzt nicht so gerechnet. Haben auch richtig nachgeschoben. Das war echt ordentlich erste Halbzeit. Dann haben wir in der 35. ein bisschen umgestellt und da haben wir ihn dann so ein bisschen einen Zahn gezogen. Hab dann das System gespiegelt von Langendorf. Und auch trotzdem hat es eben noch dann gereicht. Stand ja schon 3-0. Wir sind dann zwar nochmal auf 4-2 rangekommen, hatten auch die große, große Chance auf 4-3, freistehend vorm Tor. Also ich nicht. Ich hätte natürlich reingemacht, Christian. Ne?
Weißt du? Ja, volle Frage.
Ja. Und ja, dann hätte das Spiel vielleicht nochmal eine andere Fahrt genommen. Aber so eine deutliche Niederlage. Langdorf hat dann am Sonntag sein Spiel auch gegen Bochau gezogen, 3-1, und hat damit so die Dürrephase, die sie so ein bisschen hatten, überwunden. Langdorf schon ein Phänomen. Ich glaube, deine Familie hat da auch ein bisschen Background in Langdorf, ja?
Definitiv. Ich selbst habe ja auch meine ersten Jahre quasi von, ich glaube, bis zur C-Jugend in Langdorf Fußball gespielt und Fußball gelernt. Von daher hat man da auch seine Bezugspunkte. Aber was die da wirklich jede Woche auf die Beine stellen, ja, mit dieser eingeschworenen Truppe, ist das jetzt für mich nicht überraschend, dass man gegen Bora gewinnt und vergib's mir, Ronny, auch gegen euch gewinnen zu Hause, weil Langdorf zu Hause ist schon eine gewisse Macht. Also da musst du wirklich auch erstmal bestehen, weil das schlussendlich ein Mentalitätsspiel wird. Ja, da geht es nicht darum, wer die feinere Klinge hat. Da geht es darum, du musst an dem Tag funktionieren. Und wenn du nicht funktionierst, dann ist Langdorf da und bestraft dich halt.
Ja, absolut. 100% Zustimmung. Die haben uns eiskalt bestraft, schon nach 2 Minuten. Mit einem herrlichen Freistoßtor. Herrn Gosserstedt gegen Nebra 2-2. Dadurch, dass Zeitz natürlich am Sonntag auch nur 2-2 gespielt hat gegen Spora, hat man so einen kleinen Hoffnungsschimmer nochmal wieder vergeben, aus Nebraer Sicht. Aber ich glaube, die geben sich einfach noch das Jahr, oder? In der Kreisoberliga. Vielleicht nächstes Jahr dann den großen Wurf zu schaffen. Nebra ja auch viel Tradition.
Definitiv. Also Nebra ist eine Mannschaft, die für mich auch mindestens, also auf jeden Fall auch noch eine Klasse höher spielen sollte. Waren in den letzten Jahren auch knapp gescheitert, auch als wir mit Großkümmer aufgestiegen sind, waren sie, glaube ich, Zweiter, ein Punkt hinter uns, sehr, sehr knapp gescheitert, aber perspektivisch muss da auch die Mannschaft mal hoch, aber auch da haben wir wieder das Thema der Konstanz, ja, man holt richtig tolle, gute Ergebnisse, wo man ein riesen Ausrufezeichen setzt und dann hat man aber auch die Woche drauf ein Ergebnis dabei, wo man sich einfach die Frage stellt, okay, was war denn jetzt los? Und von daher sollte man sich vielleicht da irgendwo noch ein bisschen sammeln und den nächsten Schritt einfach mal gemeinsam gehen.
Seit Zweite in der Landesklasse, kannst du dich damit anfreunden? Wird ein hartes Brett, oder?
Ach, das ist ein ganz dickes Brett, was man da bohren muss. Seit Zweite wird aus meiner Sicht eine spielerisch starke Mannschaft werden, die absolut in der Landesklasse mithalten wird. Also die Truppe ist da nicht zu unterschätzen. Haben dann eine tolle Mannschaft zusammen und von daher wird das von uns oder für uns auch wieder eine schwere Aufgabe. Ja? Wenn du siehst, da kommt Zeitz Zweiter hoch, da kommt hoffentlich nicht, aber eventuell Naumburg runter, dann hast du da auch wieder eine absolut starke Landesklasse-Staffel im nächsten Jahr.
Ja, auch in der Landesklasse schon mal unterwegs gewesen ist die SG Blau-Weiß Bad Kösen. Die gewinnt 3-1 gegen Scharnhorst Groß-Görschen. Bad Kösen, ich glaube, das ist auch so eine Auswärtsfahrt, Christian, die könnte man sich eigentlich ersparen, so ein bisschen, oder?
Ohne Frage, obwohl ich eigentlich immer gerne nach Bad Kösen gefahren bin.
Wegen der Luft oder was?
Ja, genau, richtig. Konnte ich immer mal 10 Meter weiterlaufen. Aber prinzipiell doch, war immer relativ angenehm. Sicherlich die Spiele an sich vor Ort, ja, ein Platz, wo der Ball relativ viel hoppelt. Relativ, ja, trotzdem eng und immer unbequem zu spielen dort. Von daher absolut heimstark Bad Kösen.
Ja. Ja, Kretschau verliert sein Spiel gegen Kloster Hessler mit 1-3. Kretschau ja jetzt immer noch am Tabellenende mit 9 Punkten. Vor der Saison hätte man das, glaube ich, nicht erwartet, oder? Wie siehst du das?
Überhaupt nicht. Also Kretschau war für mich auch immer so eine unbequeme Mannschaft, die ja ihre beiden Stürmer, ich komme gerade nicht auf die Namen, aber
Just und Kalkofen.
Genau, die waren ja so präsent immer, ja, also die haben ja die Mannschaft auch getragen, wenn es bei den beiden lief, wie es bei der ganzen Truppe. Und das erstaunt mich absolut, dass sie da irgendwo auf den Tabellenletzten stehen und absolute Probleme haben, die Klasse zu halten. Da bin ich doch schon sehr, sehr überrascht. Das hätte man vor der Saison überhaupt nicht gedacht.
Ja, und dann noch Baumhausruder gegen Naumburg, da kann ich ein bisschen was dazu sagen. Ja, Schlafeinlage, 5 Minuten haben gereicht, um das Naumburg Baumhausruder, 2 Minuten haben gereicht, 30. und 32. Danach ein Spiel auf ein Tor, Chancen über Chancen, also ich würde behaupten, 400%er, unter anderem auch aus 5 Metern, ein Torhüter angeschossen, Pfosten und so weiter. Ball wollte einfach nicht über die Linie. Und da sieht man wieder, das war wieder so ein Spiel, wo man merkt, wer steht ja, mit dem Rücken zur Wand gegen Abstieg und wer hat schon ein relativ sorgenfreies Leben. Dazu natürlich auch Pepe Sperling mit dabei, ja, David Mendel, eine absolute Maschine, also wirklich also brutal schnell vorne im Sturm. Also hat schon Qualität, die Mannschaft. Und jetzt läuft alles darauf hin. Ich meine, es sind noch 3 Spieler, aber unwahrscheinlich, dass es da am letzten Spieltag um die Wurst geht zwischen Kretschau und Baumhausrota im direkten Duell, ist schon relativ groß und da, das wäre natürlich ein heißes Ding.
Also definitiv, ich wünsche es am Ende des Tages niemandem von euch beiden, dass das am letzten Spieltag zu einem Showdown kommt. Aber wie du schon sagtest, ich glaube, es wird ein bisschen darauf hinauslaufen, dass ihr für euch, Kretschau und Baumhausrota, das Finale bekommt. Und da natürlich auch beiden Mannschaften bestmögliche Erfolge gewünscht. Aber ja, das wird ein absolutes Highlightspiel in dem Sinne.
Ja, gucken wir noch in die Kreisligen. Da so ein bisschen oberflächlicher rein. Da hat sich ja in Kreisliga 1 nun Mertendorf durchgesetzt, wird aufsteigen in die Kreisoberliga. Löbitz ja, fängt nochmal ein bisschen Feuer, hat im Abstiegskampf wieder die Karten aufgelegt. Zur Wengelsdorf 2, Zorbau 2 ist er jetzt wieder mittendrin im Abstiegskampf, trotz aussichtlichen Torverhältnis, was auch sehr ungewöhnlich ist. Schimburg-Possenheim-Leisling, da kennst du ja auch ein paar Leute, die haben mal wieder ein Spiel gewonnen. 3-1 gegen Rheinhardt Markwerben, die in der Rückrunde absolut unterperform. Ja, wie geht dein Blick so in die Kreisliga 1? Und Mertendorf Aufsteiger, Kreisoberliga, denkst du, die können eine gute Rolle spielen?
Ja, doch. Ich denke, Mertendorf wird vor allem auch relativ heimstark sein, sodass man da, denke ich, jetzt auch nicht großartig Probleme hat, die Klasse zu halten. Sie werden sich da irgendwo im unteren Mittelfeld eingliedern und eine solide Rolle spielen in der Kreisoberliga auf jeden Fall. Aber schön, dass sie den Weg wieder gehen, dass sie es geschafft haben, in die Kreisoberliga aufzusteigen. Haben wir dort auch schon einige Jahre verbracht. Von daher absolut verdient.
Ja, hast du noch einen Blick nach Leisling? Da haben wir uns ja früher als Jugendliche öfters mal gesehen am Spielfeldrand, als mein Vater noch Trainer war bei der Fortuna. Das schon krass, dass so ein Standort mit so einer schönen Anlage nicht mehr eigenständig ist. Ja, mir blutet da immer ein bisschen das Herz. Mein Vater übrigens auch.
Also du, Ronny, das geht mir ganz genauso. Ich bin ja ursprünglicher Leislinger, ja, bin ja dort aufgewachsen. Und ja, wie du schon sagtest, also ich will jetzt nicht sagen erschreckend, aber es ist echt schade, dass aus dieser Anlage kein eigenständiger Verein irgendwo mehr tragbar funktioniert. Man hat ja, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht, auch in der Landesklasse mal gespielt. Ja, hatte da
2 Jahre.
Einen guten Kader zusammen. Und die Anlage bietet das absolut. Ja, ich weiß jetzt gar nicht, wie es in der Jugend ausschaut. Zu JTV-Zeiten war ja da relativ viel los. Und von daher, klar, Schönburg-Possenheim, Leisling, das schaut man schon. Man kennt da auch ein paar Leute, ein paar alte Weggefährten. Aber es ist halt immer schwierig, ja, wenn man dann nicht so richtig aus dem Pott kommt, sage ich mal.
Ja. Ja, in Staffel 2 läuft nun alles auf die Treusiger SG hinaus. Die können im Nachholer dann auf 6 Punkte Vorsprung stellen vor Motor Zeitz, die es auch im zweiten Jahr nicht schaffen werden, höchstwahrscheinlich. Die wieder warten müssen auf einen möglichen Aufstieg, die sich aber 4-1 gegen Profen durchsetzen. Treusig, auch eine Mannschaft, die schon KHL-Luft geschnuppert hat. Denkst du, dass da was entstehen kann? Die haben jetzt auch in der Sportanlage viel verändert, eine überdachte Tribüne hingebaut und so weiter. Also wird, glaube ich, Schmuck dort.
Das denke ich auch. Also Treusig ist da auf einem sehr, sehr guten Weg. Ja, so empfinde ich es zumindest. Und auch da, wenn man sich irgendwo ein bisschen findet, zusammenwächst, weil die Kreisoberliga ja dann doch irgendwo nochmal eine andere Spielweise ist gegenüber der Kreisliga, wenn man sich da gewissermaßen fängt, wird man da auch eine gute Rolle spielen, sodass man dort die Klasse halten kann.
Ja, Christian, dann machen wir einen Haken dran an die Spieltagsanalyse und jetzt soll es noch etwas um deine Person und deine Situation in Großgrimma gehen. Erstmal die Frage, wie bist du zum Fußball gekommen? Du hast ja schon so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert, Langendorf und so weiter, Leislinger bist du ursprünglich. Wie bist du zum Fußball gekommen und wie war dein Werdegang im Fußball-Burgenlandkreis?
Ja, an sich zum Fußball gekommen, ganz klassisch. Ja, immer als Kleinkind auf dem Bolzplatz gewesen, direkt bei uns an der Grundschule in Leisling. Dann dort auch tatsächlich als vier-, fünfjähriger immer mal bei der D-Jugend mittrainiert, was ja dann doch irgendwo ein gewisser Unterschied war. Und dadurch, dass Leisling keine eigene Nachwuchsmannschaft stellen konnte in meinem Bereich, bin ich dann nach Langdorf gewechselt, wo dann auch mein Onkel, der Thomas Bayer, Trainer war. Und wir sind eigentlich als Mannschaft permanent zusammengeblieben, ja, die dann in Langdorf begonnen hat, ist dann später gemeinschaftlich zum WV Schwarz-Gelb gewechselt, hatte dann dort ein paar Jahre auf dem Großfeld gespielt, unter anderem mit Markus Wilnewski, und sind dann dort auch gemeinschaftlich wieder zum 1. FC Weißenfels gewechselt. Also wir haben immer so eine Ruckbewegung als Mannschaft gemacht und haben dann eigentlich die letzten Jahre ausschließlich beim 1. FC Weißenfels gespielt. Ja, dort auch einen guten Fußball gespielt. Ja, viele gute Spieler, denke ich, herausgebracht, wenn man dann mal so ein bisschen betrachtet, wo der ein oder andere gespielt hat, ist das, denke ich, ganz, ganz ansehnlich. Wir beide haben uns ja dann dort auch nicht nur in Leisling auf dem Sportplatz getroffen, sondern auch beim 1. FC Weißenfels, wo ich dann regelmäßig bei euch in der Truppe aushelfen durfte, ja, beim Peter Hense, was übrigens auch einer für mich der prägendsten Trainer mit war und ist. Ja, absolute Koryphäe, absolut starker Typ. Und von daher war das so ein bisschen der Werdegang, ja. Und dann hat man so beim 1. FC Weißenfels in der Landesliga in die Truppe mit reingeschnuppert, hat dann dort seine ersten Spiele vollbracht, hat dann auch immer mehr ein bisschen Spielzeit bekommen. Aber schlussendlich war dann immer dieser Fokus, was wir vorhin schon kurz angedeutet haben, auf externes Personal gerichtet.
Ja, also ich kann das nur wiedergeben. Also Peter Hense, für mich auch der prägendste Trainer meiner Jugend und ich hoffe, er hört's oder André hört's, sein Sohn, mit dem ich ja auch viele Jahre zusammengespielt habe, richtig klasse Trainer. Ich glaube, es konnte mich selten einen Trainer so motivieren wie er und ich hatte im letzten A-Jugendjahr ihn als Coach und er hat nochmal wirklich mich auf ein neues Level gehoben und hat erst ermöglicht, dass ich überhaupt im Männerbereich mal Landesliga Luft schnuppern durfte. Und von daher, liebe Grüße gehen da raus an Peter, wenn du es hörst. Ich glaube, da hast du zwei Fans jetzt hier im Podcast.
Definitiv, dem schließe ich mich sofort an, Ronny.
Ja, dann ging dein Weg in die Kreisoberliga. Du bist dann aus der Landesliga in die Kreisoberliga zu einem sehr, sehr aufstrebenden Projekt gewechselt. Burgwerben war damals wirklich eine Nummer, war auch auf dem Weg, da irgendwo Rot-Weiß so ein bisschen streitig zu machen. Ronald Rother als Trainerlegende dort. Auch viele, viele Jahre unterwegs gewesen, nachdem ich beim 1. FC Weißenfels im Männerbereich meine ersten Spiele gemacht hatte. Da war ich mal kurzzeitig beim 1. FC auch als Aushilfstrainer im Abstiegsjahr damals aus der Landesliga. Wie kam es zu dem Wechsel nach Burgwerben, wo du ja wirklich, also wenn man die Statistiken liest, mega performt hast?
Schlussendlich ist dann tatsächlich der Weg so gewesen, mit Freunden zusammen zu spielen, ja, ob es ein Rico Bornschein war oder ein Clemens Bergmann, ein Christoph Strelecki damals noch, das war so der Hauptgrund, aber auch auf der anderen Seite die fehlende Perspektive beim Club damals, ja, weil dort irgendwo uns jungen Spielern nicht so vertraut wurde, wie es vielleicht möglich gewesen wäre oder wie man es hätte vielleicht machen müssen. Von daher war für mich einfach die logische Konsequenz zu wechseln und dann dort in Burgwerben für mich den fußballerischen Neuanfang zu suchen.
Ja, das ist absolut gelungen, weil du hast dich nämlich empfohlen in Burgwerben für den Nachbarn, für Rot-Weiß-Weißenfels, bist dann dort in die Landesklasse 6 gewechselt, hast auch dort einige Spiele absolviert und vor allem in den letzten Jahr dann eher in der zweiten gespielt. Wie würdest du deine Zeit bei Rot-Weiß beschreiben?
Oh, ich fand die immer ganz, ganz toll, die Zeit, muss ich sagen. Auch dort hatte man viele Freunde, ja, in Martin Köhler, in Philipp Kopp, ja, der jetzt auch natürlich in die Oberliga aufgestiegen ist. Glückwunsch nochmal dazu. Und hat absolut Spaß gemacht. Also ich blicke auch sehr, sehr gerne auf die Zeit bei Rot-Weiß zurück. Ja, man hat da auch, weil du es schon sagtest, in den letzten Jahren, was ich dort gespielt habe, in der zweiten Mannschaft, mit Sven Basten einen hervorragenden Menschen, ja, der dann die Mannschaft betreut und trainiert. Das hat Spaß gemacht. Das war richtig eine tolle Zeit und möchte die in dem Moment auch nicht missen.
Ja, und dann bist du dem Ruf gefolgt von Sebastian Thiele, der dann in Burgwerben Trainer war. Co-Trainer Tom Schwabe, ja auch für viele bekannter Name, denke ich mal auch hier im Podcast. Und bist in der Kreisliga wieder gestartet mit 20 Spielen, 30 Assists. Christiano, was hast du da gemacht, Junge? Und der Weg führt dann bis in die Landesklasse mit Burgwerben. Einem kleinen Verein, der eine große Vision hatte, in Form auch von André Sager, der da als sportlicher Leiter fungiert hat, auch sich immer um Spieler bemüht hat. War ein spannender Weg in Burgwerden. Ihr habt ja dann auch zum Ende mit tschechischen Spielern ein bisschen ja, aufgefüllt, sage ich einfach mal. Wie würdest du die zweite Dekade in Burgwerden bezeichnen, beschreiben?
Also, ja, definitiv. Also, das quasi nochmal als zweites Projekt zu sehen, von der Kreisliga dann nochmal einen Neustart zu schaffen. Ziel war ja prinzipiell erstmal in die Kreisoberliga zu kommen, sich dort zu festigen. Ja, dass dann natürlich hinten raus die Landesklasse nochmal rausgesprungen ist, war umso schöner. Aber auch von der Mannschaft her, die dann im Burgwerben gespielt hat, das waren Typen, das war absolut hervorragend. Da waren Kaba Diakité dabei, da waren Yves Herrmann dabei. Das hat richtig Spaß gemacht, ja, und von daher war das für mich jetzt nicht schwer, sich dafür nochmal zu entscheiden, um diesen Weg mitzugehen. Auch unter Sebastian Thiele, den ich da auch sehr schätze als Trainer, der da viel Fachwissen mitbringt und auch Spieler deutlich besser machen kann, ja, auch eine Mannschaft formen kann. Von daher fand ich die zweite Zeit im Burgwerben sportlich gesehen deutlich besser.
Ja, und dann waren wir immer mal im Kontakt und ich habe alles gegeben, um dich von Baumhausröder zu überzeugen, aber dein Weg führte dann nach Groß-Grimma zur SG Groß-Grimma Hohenmölzen. Wie ist der Kontakt entstanden dann und wie kam es dazu, dass du dann gesagt hast, okay, Groß-Grimma, das Projekt, das mache ich?
Das stimmt. Wir beide waren natürlich im regen Austausch. Ich war auch mal bei euch vor Ort. War für mich definitiv auch eine Option. Zu dem Zeitpunkt oder kurz zuvor hatte ich mir das Kreuzbandriss oder zumindest den Kreuzbandriss zugezogen und war dann so ein bisschen wieder im sportlichen, ja, neu anfangen, wollte mich auch nochmal neu orientieren. Und da standen halt die Optionen Groß-Grimma und Baumhausroda zur Debatte. Warum ich mich schlussendlich für Groß-Grimma entschieden habe, haben wir beide dann auch mal miteinander besprochen. Aber auch Hauptgrund dafür war natürlich auch, dass dort alte Bekannte wie Mike Witt, wie dann auch ein Johannes Schmidt oder ein Tom Schwabe vor Ort waren. Ja, dann fand ich auch die Anlage bei Groß-Grimma ganz toll. War von meinem damaligen Wohnort auch etwas leichter zu erreichen als Baumhausroda. Dass ich mich dann als schlussendlich für Großkümmer entschieden hatte.
Ja, und der Weg war ja dann auch erfolgreich. Ihr seid dann in die Landesklasse aufgestiegen. Deine Spielanteile waren ja mittelprächtig, würde ich mal jetzt so sagen. Ich glaube, da hast du dir immer ein bisschen mehr auch vielleicht erhofft und gewünscht. Und trotzdem hast du da absolut dich in Dienst des Vereines und der Mannschaft gestellt. Dann jetzt diese Loslösung von Hummölzen. Das hatten wir ja auch schon mehrfach mal thematisiert. Ist das jetzt voll vollzogen? Ist jetzt das Thema jetzt erledigt und Groß-Grimma ist Groß-Grimma und Hummelzen ist Hummelzen? Oder ist das immer noch eine Option zu sagen, okay, vielleicht wird es dann doch mal irgendwann ein Verein?
Das kann ich dir tatsächlich gar nicht so genau sagen. Also aktuell ist es wirklich so, Hohenmölzen ist Hohenmölzen, Groß-Grimma ist Groß-Grimma. Das Einzige, was wohl noch zusammen ist, sind die alten Herren. Die spielen noch miteinander, aber ansonsten sind die beiden Vereine voneinander losgelöst. Und ob es da perspektivisch nochmal irgendwo Gespräche geben wird, ob man sich zusammenschließt, das kann ich gar nicht beurteilen.
Ja, jetzt bist du vom Spielfeld, zumindest zu großen Teilen, außer jetzt am Wochenende, auf die Trainerposition gewechselt. War für mich im ersten Moment überraschend. Heiko Angeli war jetzt eine Weile ja Trainer. Erklär uns mal, wie es dazu kam und warum du letztendlich dann gesagt hast, Mensch, Trainer, habe ich ja schon mal so ein paar Erfahrungen als Spielertrainer in Burgwerden gehabt in der Endzeit, aber ich werde jetzt Trainer.
Auch das ist relativ einfach beantwortet. Also ich habe mir schon immer mal Gedanken gemacht, beziehungsweise hatte ich ja im Burgwerben auch schon ein paar Trainingseinheiten geleitet und für mich stand eigentlich relativ schnell fest, dass ich früher oder später mal ins Traineramt einsteigen werde. Ja, und dann nach meiner Kreuzbandverletzung bin ich nie wieder so richtig fit geworden, sodass ich der Mannschaft so helfen konnte, wie ich es vielleicht gewollt hätte. Ja, musste dann natürlich auch mit wenig Spielzeit leben, weil A, vielleicht sicherlich etwas unfit und B, hat es dann vielleicht nicht ganz so gereicht oder gepasst, sagen wir mal, sodass ich dann immer mehr mich so in dem Dienste der Mannschaft gestellt habe. Und ja, jetzt im Winter kam halt so relativ kurzfristig nochmal die Anfrage von Groß Grimma, ob ich es mir vorstellen könnte, Trainer zu werden. Ja, wir haben dann ein paar Gespräche geführt. Ich hätte auch mit dem Heiko Gespräche geführt. Es war immer auf Augenhöhe. Es war nie irgendwo in dem Sinne ein gegenseitiges Auseinanderspielen oder Sticheleien, wie auch immer. Von daher alles auf Augenhöhe und es wurde gemeinsam die Entscheidung getroffen, ja, dass der Heiko in die sportliche Leitung geht, sich da um viele Aufgaben jetzt kümmert, ja, auch sehr, sehr aktiv ist. Also er macht da auch wahnsinnig viel für den Verein, da auch größten Respekt dafür. Und ich habe dann einfach die Position des Trainers übernommen, ja, weil A, meine Spielzeit relativ gering war und ich so für mich auch ja, entscheiden konnte, so kann ich der Mannschaft und dem Verein am besten helfen.
Ja, jetzt beschreib mal so deine ersten Wochen als Trainer. Ich meine, also ich glaube, ich kenne das ja auch selber, wenn man selber noch Spieler war in der Mannschaft, dann so auf die Trainerposition wechselt, braucht man ja erstmal so ein bisschen Zeit. Die hast du ja auch gebraucht, um jetzt zu zeigen, dass du vom Trainer-Skillset, sag ich mal, durchaus Potenzial hast und eine Mannschaft auch eine gewisse Struktur geben kannst und die auch besser machen kannst, weil die Rückrunde läuft ja ziemlich gut. Beschreib mal so deine ersten Wochen.
Ja, die ersten Wochen waren, ich glaube, wie für jeden anderen Trainer, bei jedem anderen Verein relativ schwierig. Ja, dadurch, klar, relativ kurze Vorbereitung, aber das Schwerwiegendere, auf den ganzen Plätzen war Schnee. Was wolltest du da großartig, einstudieren? Wie wolltest du deine Spielidee, die du definitiv gehabt habe, umsetzen? Das war schwierig, ja, da irgendwo ja, einen guten Weg zu finden. Ich denke, wir haben es ganz gut gelöst, indem wir dann auch mal ein bisschen Spaß ins Training reingebracht haben, indem wir in eine Boxclub nach Leipzig gefahren sind, um dann dort einfach mal ein bisschen Kraftstabilisationsübungen zu machen, um dann später bei besserem Wetter auf dem Platz zurückzukehren. Ja, mir war es auch wichtig, dann einfach mal ja, Testspielgegner anzunehmen bzw. anzufragen, die uns klar und deutlich die Grenzen aufzeigen. Ja, das habe ich bewusst so gewählt, um der Mannschaft zu signalisieren, passt auf, wir haben in den fußballerischen Mitteln, die wir haben, noch deutliches Verbesserungspotenzial. Und da waren halt Spiele wie gegen Zorbau und den ersten FC Zeitz für mich sehr, sehr wertvoll. Und aus diesen Spielen haben sich tatsächlich die Spieler vieles mitgenommen, ja, weil sie auch alle die Aufgabe hatten, mal seinen direkten Gegenspieler ein bisschen zu beobachten, die Laufwege etc., wie verhalten sie sich, wie kommunizieren sie untereinander. Und so sind tatsächlich die ersten Wochen ja, verlaufen, um dann dort irgendwo ja, halbwegs gefestigt mit einer neuen Spielidee in die Rückrunde zu gehen. Und ja, bis auf zwei Spiele bin ich mit allen Spielen eigentlich sehr zufrieden. Ja, das ist das Groß-Korpeta-Spiel und das Halbfinale gegen den SSC Zweite, was wir beides sehr deutlich verloren haben, wo wir als Mannschaft überhaupt nicht so richtig funktioniert haben. Ja, außer beim SSC im Halbfinale die erste Halbzeit, die war eigentlich ganz, ganz gut. Ja, da kommen wir durch zwei individuelle Fehler zu Gegentreffern und zweite Halbzeit direkt nach Anpfiff das 3-0, da war dann der Drops gelutscht. Aber nichtsdestotrotz bin ich eigentlich mit der Entwicklung der Rückrunde sehr zufrieden. Auch die Dürrephase, die wir da hatten, wo wir mal 4, 5 Spiele im Gange verloren haben, das waren nie Spiele, wo wir abgeschlagen waren. Im Gegenteil, wir haben da, ich erinnere mich an das Sangerhausen-Spiel zu Hause oder selbst in Oberröpplingen, ja, wo wir da verlieren. Da musst du irgendwo 1, 2, 3, 0 zur Halbzeit führen, ja, weil du auch richtig gute Chancen hattest. Ja, hast 3, 4 Pfosten und Lattenschüsse dabei. Und deswegen macht mich das absolut mutig, aber auch stolz gegenüber der Mannschaft. Bin da sehr, sehr froh drüber, dass sie sich meine Ideen so ein Stück weit annehmen und dass wir uns da fußballerisch entwickeln können.
Ja, jetzt wird immer in den letzten Wochen auch viel, viel darüber diskutiert, wenn wir über euren Verein gesprochen haben, dass natürlich immer darauf ankommt, wer bei euch da ist. Ich finde, die Kaderfluktuation, mit der du zu kämpfen hast, ist schon ein Thema, was man, glaube ich, in der neuen Saison, wenn man wieder einen neuen Anlauf nimmt, mal diskutieren müsste, oder?
Ohne Frage, natürlich hat man immer Spieler dabei, die durch Pflichten etc. verhindert sind. Aber nichtsdestotrotz sehe ich das gar nicht so als großes Thema an. Ja, wenn Spieler fehlen, rücken halt die anderen nach. Ja, und wir haben relativ gute Kaderdichte, die auf einem ja relativ gleichen Niveau ist. Sicherlich hast du da auch ein, zwei Spieler, die absolute Führungsposition haben. Aber wir sind nah beieinander und das ist das Gute. Und da muss sich die Mannschaft hin entwickeln, dass eine Geschlossenheit entsteht, ja, und die Mannschaft, die dann auf dem Platz steht, einfach funktioniert. Ich glaube, das ist die größte Herausforderung gegenüber dem, ob Spieler fehlen oder nicht. Ja, es muss eine funktionierende Mannschaft sein.
Wie ist es eigentlich jetzt, Mike Witt zu trainieren? Einen Spieler, den du ja schon sehr lange kennst und der Lehrer ist. Und Lehrer sagt man ja immer nach, dass die besonders schwierig sind. Aber ich glaube, Mike ist ein anderer Lehrer, oder? So ein anderer Typ Lehrer.
Glaube, Mike ist der gute Lehrer.
Genau.
Also bei Mike definitiv. Also macht absolut Spaß, ihn zu trainieren, weil A bringt er absolutes Verständnis für Spielsituationen mit, weil auch einfach ein intelligenter Bursche ist. Und B, Mike bringt immer einen gewissen Witz mit auf dem Spielfeld. Ja. Er hat immer irgendwo eine Art und Weise oder legt eine Art und Weise an den Tag, die einfach auch Freude macht, ihm zuzuschauen. Ja. Und vor allem auch mit seiner ganzen Erfahrung. Er hat ja auch in der Oberliga gespielt. Die er dann an andere Spieler weitergeben kann, davon kannst du nur profitieren, wenn du so einen Typen bei dir in der Truppe hast.
Ja, Chris, jetzt bist du natürlich noch sehr jung und dein Weg ist ja, fängt ja jetzt erst an als Trainer, bist jetzt auch gerade dabei, deine Lizenzen zu machen. Siehst du dich so in ein paar Jahren als Trainer? Ist das so das, was du dir vorgestellt hast, wenn du jetzt so die ersten 10 Spieler resümierst? Hast du es dir so vorgestellt und könntest du dir vorstellen, vielleicht auch mal später einen anderen Verein, vielleicht auch noch höherklassig zu coachen? Oder bist du jetzt mit dem, was du jetzt hast? Hast Ich glaube, ich höre
Toni?
da. Ja.
Okay, perfekt.
Also, die Frage hast du noch im Kopf?
Nicht ganz.
Okay, also, du bist ja noch ein sehr junger Trainer und da steht ja die ganze Welt offen. Du machst gerade deine Lizenzen oder Lizenz für den Trainer. Hast jetzt 10 Spiele auf der Uhr als Trainer von einer Landesklasse-Mannschaft. Hast du es dir so vorgestellt? Ist das eine Sache, die du dir langfristig vorstellen kannst? Und was sind so deine Trainerziele? Also, was möchtest du gern mal als Trainer erreichen?
Ja, definitiv. Also es ist absolut so, wie ich es mir vorgestellt habe, die Arbeit mit der Mannschaft, die Arbeit mit dem Verein, das macht mir unwahrscheinlich viel Spaß. Ja. Bin ein Mensch, der seit Anbeginn der Zeit quasi dreimal in der Woche am Sportgelände ist. Und von daher ist auch das, was ich mir weiterhin vorstellen werde. Viel ist ganz klar, beim SV Großkrimmer die Mannschaft noch weiterzuentwickeln, ja, bestmöglich zu gestalten, dass man dort auch sportlichen Erfolg hat, dass man auch irgendwo eine gewisse Grundlage für die Zukunft schafft. Und das ist jetzt erstmal definitiv mein Ziel. Über alles Weitere habe ich mir überhaupt noch keine Gedanken gemacht, weil ja, mein Fokus liegt jetzt aktuell komplett auf dem SV Großkrimmer.
Ja, nun ist Großkrimmer dafür bekannt, natürlich auch sehr rührig am Markt zu sein. Ich habe das immer am eigenen Leib auch ein bisschen gespürt, als wir noch die Schwerter in der Kreisoberliga gekreuzt haben. Dass Großkrimmer da sehr rührig ist. Gib mal so einen kleinen Ausblick. Seid ihr jetzt schon in der Kaderplanung für die neue Saison? Und was werden so die Ziele sein? Weil ich denke mal, die Saison ist abgehakt. Ihr habt die Klassenerhalt auf jeden Fall geschafft. Und der Ausblick sollte ja schon jetzt so ein bisschen nach vorne gehen.
Klar, der Ausblick, beziehungsweise die Richtung geht definitiv zur neuen Saison. Und so sind wir eigentlich auch schon in die Rückrunde reingegangen. Ja, ab Rückrundenspiel 1 mit Blick auf die neue Saison sich so zu festigen, dass wir einfach in der neuen Saison relativ wenig mit dem Abstiegskampf zu tun haben. Das ist unser klares Ziel. Nichtsdestotrotz werden wir sicherlich auf dem Transfermarkt, beziehungsweise in der Sommerpause auch hoffentlich ein bisschen was tun. Ja, dass wir einfach ein bisschen Konkurrenzkampf noch mit reinbekommen. Auf der anderen Seite hoffe ich, dass alle unsere Spieler bleiben, dass die Mannschaft immer weiter zusammenwächst und den eingeschlagenen Weg, wo ich denke, wir sind auf einem guten Weg, weiter fortschreiten können und ja, dann einfach zur neuen Saison da sind, wo wir hingehören, ja, in der Landesklasse.
Kannst du es dir vorstellen, mit Großkrimmer nochmal Richtung Landesliga zu gucken, oder ist das sehr, sehr weit weg für dich?
Ah, das ist aktuell einfach zu weit weg. Ich glaube, wir müssen uns festigen. Wir müssen in der Liga so richtig ankommen. Ja, wir müssen eine Konstanz reinbekommen. Ja, wir müssen eine Kaderbreite reinbekommen. Und da gehört für mich auch eine zweite Mannschaft dazu. Ja, dafür gehören für mich auch Nachwuchsabteilungen dazu. Das muss alles miteinander sich verflechten und zusammenwachsen. Und wenn diese Grundsteine, wenn diese Bausteine irgendwo gelegt sind und man hat ein tolles Fundament, dann kann man gerne mal über andere Schritte sprechen. Aber in naher Zukunft sollte einfach die Festigung in der Landesklasse das oberste Gut sein.
Wir hatten ja in den letzten Wochen immer mal auf das Thema die Idee Naumburg, also heißt wirklich da rein auf den eigenen Stall zu setzen, zu gucken, dass man aus seinem eigenen Nachwuchs eine Mannschaft auf Landesebene, Landesliga oder gar mehr aufstellen kann. Dagegen hatten wir ja oftmals die Mannschaften, die eben auch ein paar Euro investieren, wie Emselo oder Piesteritz und Co., wie sie alle heißen, Kemberg, die sich immer wieder mit ausländischen Spielern verstärken. Jetzt hat es auch Zeitz gemacht, um da so ein bisschen was abzufedern. Denkst du, dass es möglich ist, nur aus dem eigenen Stall eine Landesliga-Männermannschaft zu stellen, die, ich sag mal, eine gute Rolle spielt und nicht immer jedes Jahr gegen Abstieg spielt?
Das ist wahnsinnig schwierig in meinen Augen. Also wenn, dann bräuchtest du wirklich eine A-Jugendmannschaft, die mindestens irgendwo Mittelfeld, oberes Drittel in der Verbandsliga spielt. Ja, da brauchst du jede Jugendmannschaft besetzt, wo du einfach kontinuierlich immer wieder einen Fundus an Spielern hast, die jährlich rausrücken und vor allem auch Druck machen im Männerbereich, ja, dass sie in diverse Mannschaften rein wollen. Dann kann das eventuell funktionieren. Aber ich glaube, du brauchst immer einen gewissen Input von außerhalb. Ja, du brauchst auch mal Typen, die du in deinem eigenen Verein, ich Anführungszeichen, nicht züchten kannst. Ja, du brauchst auch mal eine andere Art und Weise, Fußball zu spielen. Ja, du brauchst auch mal einen anderen Leader, ja, der vielleicht eine andere Philosophie hat. Ich glaube, dieser Mix dann aus beidem, das ist das, was zielführend ist.
Ja, Christian, mein Fragenkatalog ist am Ende. Du hast es ja wirklich überragend professionell gemacht. Wahnsinn. Man könnte denken, du hast schon einige Podcasts aufgenommen. Erstmal möchte ich dir Danke sagen für wirklich eine mega Folge und ich glaube, ganz, ganz viele, die dich kennen, werden da mit Spannung reinhören und deinen Weg auch weiterhin verfolgen, wie ich auch. Also ich werde ihn auf jeden Fall intensiv weiterverfolgen. Dadurch, dass wir ja immer mal im Kontakt waren, auch was den Wechsel betraf damals, ist es auch nie abgerissen bei mir. Und ich drücke dir alle Daumen, dass deine ersten Schritte als Trainer, als richtiger Trainer so und auch was deine Lizenz betrifft und so weiter, dass es alles gut funktioniert, dass du dich gut einfindest, dass du deine Ziele erreichst und bleibst so, wie du bist. Ich glaube, das ist ein wichtiger Satz, weil du machst, glaube ich, vieles richtig mit deiner besonnenen Art und ich glaube, du kannst auch anders vielleicht als Trainer mal, das ist auch wichtig, aber du hast eine gute Aura, sage ich einfach mal, glaube ich, auf Spieler. Und ich glaube, das kommt richtig gut an. Erhalte das auf jeden Fall. Und dann wird das auf jeden Fall was werden. Wie immer hast natürlich auch du jetzt nochmal die Möglichkeit, ein paar Sätze loszuwerden.
Ja, Ronny, vielen lieben Dank erstmal für die Worte. Das nehme ich natürlich sehr dankend an. Und wie sagt man in der Schule immer, war stets bemüht. In dem Sinne werde ich auch so weitermachen und gucken, dass man bestmöglichen Erfolg macht oder hat. Im Umkehrschluss funktioniert das halt auch nur, wenn du im Rücken eine Frau hast, die dich dann unterstützt, die dir halt auch die Freiräume gibt, dass du dreimal die Woche zum Training kannst, wo du dann aber auch zu Hause gewisse Sachen vorbereitest. Wäre das nicht möglich, würde man so nicht auf dem Sportgelände stehen können. Von daher besten Dank an meine Frau und an alle anderen, die draußen Fußball spielen. Bleibt sauber, bleibt freundlich und vor allem bleibt immer fair miteinander.
Ja, da ist ein wahres Wort gesprochen mit den Frauen, die müssen wirklich viel aushalten. Von daher geht auch der Dank an meine Freundin. Ja, danke Cristiano für eine geile Folge und ich hoffe, euch hat es auch allen gefallen. Nächste Woche geht es dann weiter und seid gespannt, wer da dann mir gegenüber am Mikrofon sitzt. In diesem Sinne, bleibt sportlich.